Ein herzliches Willkommen zu Eisberg voraus. Heute möchten wir über Homosexualität und die LGBTQ-Bewegung sprechen. Heute ist Wayne Blakely mit mir im Studio. Er verbrachte 40 Jahre als Homosexueller in der LGBTQ-Bewegung, bevor er in Jesus und der Bibel zur Freiheit fand. Nach seiner Bekehrung gründete Wayne ein Ministry, um Menschen zu helfen, die mit sexuellen Sünden kämpfen, indem er sie zu dem einführt, der ihre Gedanken heilen und ihnen vergeben kann. Er hat verschiedene Länder bereist, um seine Botschaft der Wahrheit, Reinheit und biblischer Freiheit einer finsteren Welt zu bringen. Herzlich willkommen, Wayne. Danke, dass du heute bei mir bist.
Danke, Ronny.
Ich möchte gerne mit dir über die LGBTQ-Bewegung und Homosexualität im Allgemeinen sprechen.
Gerne doch.
Vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass du uns erklärst, wofür diese LGBTQ-Bewegung steht.
Ja, die Abkürzungen werden immer länger. Es steht für Lesben, Gays, Transgender und Queer. Es gibt auch ein I und ein A, das heißt Intersexuelle und Asexuelle. Es gibt sogar noch mehr Buchstaben. Ich kann mich nicht erinnern, welche Buchstaben noch dazugehören, aber es scheint, als würde bald das ganze Alphabet dazugehören.
Vielleicht. Du hast 40 Jahre lang offen als schwuler Mann in der LGBTQ-Plus-Gemeinschaft gelebt.
Ja.
Heute rufen die LGBTQ-Aktivisten in christlichen Gemeinden dazu auf, sie so zu akzeptieren, wie sie sind. Was hast du gedacht, als du Jesus begegnet bist?
Nach 40 Jahren war das schon eine lange Zeit, in der ich als schwuler Mann gelebt habe. Ich verließ die Gemeinde und Gott, als ich 18 Jahre alt war, weil ich die Antwort nicht finden konnte. Ich habe nicht darum gebeten, so zu sein. Niemand von uns hat darum gebeten, so zu sein, wie wir sind. Wir alle sind von der Sünde befleckt. Es ist nur so, dass wir in der Gemeinde nicht darüber gesprochen haben, was Gott sich von jemandem wünscht, der sich zum gleichen Geschlecht hinzugezogen fühlt. Und so habe ich mit 18 die Gemeinde verlassen und bin in die schwule Szene gegangen. Dort schienen sie mich mit offenen Armen zu empfangen. Aber ich sehe heute auch, dass Satan sich für mich eine Fälschung ausgedacht hatte und mich darin lange Zeit gefangen hielt. In dieser ganzen Zeit hatte ich meine Eltern, die mich in der Adventgemeinde erzogen hatten, und von meinen ersten Jahren an haben sich sicherlich für mich gebetet. Sie haben gemerkt, dass etwas in meinem Leben anders war. Und ich habe das auch gemerkt, aber in den Jahren, als ich auf meiner persönlichen Entdeckungsreise war, haben sie nie aufgehört, für mich zu beten.
Interessant. Dann warst du also sowas wie beides. Also als du 18 wurdest, warst du da einerseits in der Adventgemeinde und andererseits schon in der LGBTQ-Szene?
Als ich 18 Jahre alt war, begann ich in die LGBTQ-Kultur einzusteigen. Aber um ehrlich zu sein, als mir klar wurde, dass ich in dieser Kultur leben würde, wusste ich, dass das nicht mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt. Und so schrieb ich meiner Gemeinde, in der ich aufgewachsen war, und bat darum, meinen Namen aus der Mitgliederliste zu entfernen.
Aha, verstehe.
Ich glaube, dass es heute nicht mehr vorkommt, denn es wird behauptet, dass Gott dich sieht, wie du bist, und dass es mit ihm völlig in Ordnung ist. Deshalb bitten die Leute nicht darum, dass ihr Name aus der Gemeindeliste gestrichen wird. Im Gegenteil, heute wollen sie, dass ihr Name in der Liste steht.
Ja, das verstehe ich. Das ist kein Thema, über das man in der Gemeinde normalerweise spricht. Es ist nicht weithin akzeptiert.
Ja.
Nun hast du diese 40-jährige Erfahrung in der LGBTQ-Szene. Und heute weiß ich, dass du der Gründer eines Ministries bist. Wie heißt dieses Ministry und zu welchem Zweck hast du es gegründet?
Das Ministry heißt Know His Love, also in Deutsch Erkenne seine Liebe. Nachdem ich zu Christus zurückgekommen bin, habe ich gedacht, hey, die Gemeinde tut ja gar nichts und irgendjemand muss doch etwas tun. Und ich hatte eine Kollegin, die eine Christin war, und sie sagte, du solltest ein Missionswerk haben. Ich sagte, oh nein, das kann ich nicht. Ich war sehr schüchtern in der Schule, weil ich oft gehänselt und gemobbt wurde. Niemand wollte etwas mit mir zu tun haben. Und so konnte ich es mir nicht vorstellen, ein Missionswerk zu haben und sozusagen im Mittelpunkt dieses Missionswerkes zu stehen. Aber je mehr ich Christus begegnete, desto mehr erkannte ich, dass das, was mich wirklich veränderte, die Liebe Jesu war. Wenn also jemand anders überlegen soll, ein Leben zu führen, das anders ist als das, was er empfindet, ist das nur möglich, wenn er seine Liebe erkennt. Darum habe ich mein Missionswerk Know His Love genannt.
Wie alt ist dieses Ministry schon?
Es besteht schon seit 13 Jahren.
13 Jahre? Und es arbeitet hauptsächlich mit Menschen aus der LGBTQ-Szene?
Es arbeitet eigentlich nicht. Also oft jedenfalls nicht auf eine Art und Weise, von der ich weiß, denn es gibt so viel Widerstand. Aber mein ursprüngliches Ziel für das Missionswerk war es, die Gemeinde zu aufzuklären und die Menschen besser verstehen zu lassen, dass Jesu Anspruch auf unser Leben darin besteht, dass wir eine enge Beziehung mit ihm entwickeln und in diese Beziehung mit ihm dazukommen, dass wir unser Leben im Einklang mit ihm führen. Es ist also wirklich kein besonderes Programm für LGBTQ-Menschen, damit sie sich Jesus übergeben. Der Weg zum Kreuz ist derselbe für jede Sünde und für jeden Sünder. Es geht darum, in Christus zu bleiben, das Ich zu unterwerfen und in einer konstanten Beziehung mit Jesus zu leben.
Und nun bereist du als internationaler Sprecher die ganze Welt.
Ja, es gibt Orte, an denen ich noch nicht war, aber ich war schon an vielen Orten. Und auf der ganzen Welt habe ich herausgefunden, dass das Dilemma, besonders in der Gemeinde, überall dasselbe ist. Die Menschen verstehen nicht wirklich, wozu Gott den Menschen, der sich als LGBTQ identifiziert, auffordert.
Und es ist ja nicht nur die Adventgemeinde. Ich denke, alle Kirchen kämpfen mit denselben Problemen.
Ja, wir haben lange gedacht, dass es nur zwei Missionswerke in unserer Gemeinschaft gibt, nämlich Coming Out Ministries und mich. Aber, um ehrlich mit dir zu sein, gibt es viele Missionswerke von Ex-Homosexuellen außerhalb der Denomination für andere Denominationen oder für andere Christen, die schon einige Zeit da sind. Und so habe ich auch viel von diesen Missionswerken gelernt.
Arbeitest du eigentlich mit Michael Carducci von Coming Out Ministry zusammen?
Ja, ich habe Coming Out Ministries ja auch mitgegründet, mich aber später zurückgezogen. Wir haben über 7 Jahre, ja fast 8 Jahre lang zusammengearbeitet, bevor ich ein moralisches Versagen erlebte. Es gibt noch etwas anderes, über das wir in der Gemeinde nicht sprechen. Wir glauben, dass Leute in die Gemeinde kommen, sich taufen lassen und dann da sitzen und darauf warten, in den Himmel genommen zu werden. Und wir denken nicht daran, dass die Leute immer noch Herausforderungen haben. Statistiken zeigen, dass 99% von denen, die sich als LGBTQ identifizieren, rückfällig werden, und das ist auch mir passiert. Das hat die Wahrheit Jesu Christi nicht verändert. Es hat meine Schwäche offenbart, und es war nicht leicht, in dieser besonderen Zeit in meinem Leben, als ich Christus enttäuschte, aber ein Freund von mir erinnerte mich an Sprüche 24,16, wo es heißt, der Gerechte fällt 7-mal. Und er sagte, weißt du, das ist eine symbolische Zahl. Das kann 7, 70 oder 7000 bedeuten. Tatsache ist aber, dass Jesus dir hilft, wieder aufzustehen. Und der erste Johannesbrief sagt mir, dass wenn ich sündige, ich einen Fürsprecher beim Vater habe und dass es nicht darum geht, in Vermessenheit zu leben. Ich will für Christus leben, nicht gegen Christus. Aber wenn es bei irgendeinem Sünder eine Schwäche im Fleisch gibt, dann ist Christus für ihn da, um ihm zu helfen, zurück auf den richtigen Weg zu kommen.
Preis dem Herrn. Das sind wirklich gute Nachrichten.
Amen.
Nun, du zitierst die Bibel. Ich weiß, es gibt Menschen, die gegen diese Art von Ministry sind, und sie versuchen auch, die Bibel zu zitieren.
Ja.
Sie sagen, dass Homosexualität mit der Bibel übereinstimmt.
Ja.
Und die große Frage ist, spricht die Bibel überhaupt über Homosexualität?
Ja, oh ja. Es gibt jetzt in der LGBTQ-Szene die sogenannte Queer-Theorie oder Queer-Theologie. Die Queer-Theologie nimmt jeden Vers in der Bibel, der über Homosexualität spricht, und gibt ihm eine andere Bedeutung als die vom Verfasser beabsichtigte. Das ist schade, weil es die Schrift verschleiert. Und es hat vielen Denominationen geschadet, die sich schließlich wegen diesem Thema gespalten haben. Und so gibt es heute solche, die glauben, Liebe zu den Menschen in der LGBTQ-Szene heißt, mit ihrer Theologie oder ihren Theorien übereinzustimmen. Dabei zeigt uns die Bibel sehr deutlich, was Gott gefällt und was nicht. Aber ja, es gibt die allgemeine Übereinstimmung, dass Gott gegen Vergewaltigung, Inzest und sexuelle Belästigung von Kindern ist, dass er aber nichts dagegen hat, wenn zwei Menschen sich einig sind, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben zu wollen. Und wenn ihre Beziehung monogam ist, dass Gott es gutheißen würde. Aber diese Theologie kann ich in Gottes Wort nicht finden. Sie existiert nicht. Wenn du dir ein Bein ausreißen möchtest und die Geschichte sozusagen durchsuchen musst, um Begebenheiten von Einzelnen und Kulturen oder was auch immer zu finden, die rechtfertigen, dass du so lebst, wie du lebst, dann wird mir ganz schnell sehr deutlich, dass das Ziel war, die Sünde zu pflegen, die du nicht aufgeben willst, anstatt zu glauben, was die Schrift sagt. Und bei den 6-7 Versen in der Bibel, die direkt über Homosexualität sprechen, steht kein extra Vers, wo es heißt, aber wenn du in einer monogamen, gleichgeschlechtlichen Beziehung lebst, gilt das nicht. Und ich glaube, wenn Gott im ersten Buch Mose sagt, dass Intimität zwischen einem Mann und einer Frau stattfindet, und dieses Verständnis vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung immer gleich ist, wir aber kein Beispiel einer intimen, gleichgeschlechtlichen Beziehung haben, diese aber rechtfertigen wollen, dann wäre das unfair von Gott. Das würde Satans Lügen wahr machen, dass Gott unfair und ungerecht ist, weil er in seinem Wort nichts eingefügt hat, was mit Monogamie oder Ehe zwischen zwei Personen desselben Geschlechts zu tun hat. Das wäre sehr böse von Gott, Heterosexuellen ein Muster von dem zu geben, was er sich wünscht, es ihm aber nicht zu sagen. Also denke ich, dass es ein bisschen weit hergeholt ist, dass es sehr weit hergeholt ist sogar, was die Menschheit in der Schwäche des Fleisches unternimmt, um etwas zu rechtfertigen, das Gott nicht verherrlichen kann.
Ich denke, dass diese sogenannten historischen Beweise und historischen Anekdoten, die benutzt werden, um Homosexualität in der Bibel zu fördern, oft nur die Bibel schwächen sollen. Weil ich glaube, dass das Wort Gottes in diesem Punkt sehr klar ist. Also, wenn ich nur einmal ins Alte Testament schaue, ist es sehr deutlich, dass Homosexualität und alles, was damit zu tun hat, Sünde genannt wird. Also, im Alten Testament ist es klar. Und meistens kann man sagen, natürlich gibt es ein paar Verse, die wir zitieren können, und dann können wir es sehen. Aber ist es im Neuen Testament auch so? Denn manchmal sagen die Leute, im Alten Testament war Gott sehr streng und sehr deutlich gegen Homosexualität. Aber im Neuen Testament sagte Jesus, nein, du musst jeden lieben und alles ist gut und wir können mit all diesen Dingen einverstanden sein. Das ist nicht unser Punkt. Darauf kommt es nicht an. Hast du das gehört?
Ja, sehr oft. Aber ich würde auch sagen, dass wir das Wort Liebe nicht neu definieren. Denn Gott ist die Liebe selbst. Er ist der Urheber der Liebe. So ist es heute interessant, dass es eine ganz neue Definition von Liebe gibt, die alles Mögliche, was man tun möchte, umfassen kann. Das Neue Testament ist aber auch sehr deutlich, denn in 1. Korinther 6, 9 und 10 steht, wer nicht in den Himmel kommen wird. Und in dieser umfangreichen Liste wird das Wort homosexuell auch genannt. So fand ich es interessant, dass man in meiner Kindheit Predigten über 1. Korinther 6, 9, 10 hören konnte und wer nicht dort sein wird. Aber man sprach nicht über Vers 11, wo es heißt, solche sind einige von euch gewesen. Es heißt ja da nicht, solche sind einige von euch, sondern solche sind einige von euch gewesen. Und das sagt mir in meiner Bekehrung, dass Heilung durch Jesus Christus möglich ist. Was ist nun das Ausmaß dieser Heilung? Heißt es, dass ich jetzt heterosexuell bin? 2. Korinther 5, 17 sagt mir, dass alle, die zu Christus kommen, um ihr Leben übergeben, eine neue Schöpfung in Christus werden. Und eigentlich ist Sexualität uns nicht verheißen, sie gehört uns nicht, wie viele Menschen denken. Sexualität war eine Gabe, die in 1. Mose als Intimität zwischen einem Mann und einer Frau beschrieben wird. Und das zieht sich durch die ganze Bibel, vom 1. Buch Mose bis zur Offenbarung. Es gibt nichts anderes, was für Sexualität vorgesehen ist, außerhalb der Leitlinie zwischen einem Mann und einer Frau. So habe ich Zuversicht und Vertrauen in Gottes Wort gefunden. Und sogar Paulus schreibt darüber, dass es für manche besser ist, nicht zu heiraten. Unter diesen Umständen würde ich für mich sagen, dass ich keine besonderen Gefühle für das andere Geschlecht entwickelt habe. Also hat Gott nichts für mich vorgesehen, um meine Sexualität auszuleben. Das heißt nicht, dass ich nicht meine Sexualität im Widerspruch zu ihm ausgelebt habe. Aber er ruft mich dazu auf, in Übereinstimmung mit ihm zu leben.
Weißt du, manchmal denken die Leute ja, ist das fair von Gott oder nicht? Also die Frage ist, ob Homosexualität angeboren oder erworben ist.
Ja, ich würde sagen, dass Sünde nicht fair ist. Darum müssen wir einen Blick auf den Erzfeind Gottes, also Satan, werfen, der danach trachtet, uns in jedem Punkt zu berauben. Dazu gehört auch, Gottes idealen Plan zu fälschen. Und was könnte eine bessere Fälschung sein als eine Beziehung, die scheinbar okay ist, zwischen zwei Personen desselben Geschlechts? Nur begrenzen wir das heute nicht mehr auf zwei Personen desselben Geschlechts, sondern wir gehen darüber hinaus sogar noch weiter zu anderen Formen der Sexualität. Wird jemand schwul geboren? Ich glaube nicht. Es gibt keine Studie, die das untermauern. Die Johns Hopkins Universität hat im Laufe der Jahre viele Studien durchgeführt auf der Suche nach einem schwulen Gen. Es gibt kein schwules Gen. Es gibt Umstände vor und nach der Geburt. In meinem Fall war meine leibliche Mutter nicht daran interessiert, einen Jungen zu bekommen. Sie wollte nur ein Mädchen haben. Und als ich geboren wurde, war sie traurig, aufgeregt und wütend. Und bevor ich 2 Jahre alt war, hatte sie meinen Arm an 2 verschiedenen Stellen gebrochen. So würde ich sagen, dass durch ihre vorgeburtliche fixe Idee, dass sie keinen Jungen gebären würde, und durch ihre Misshandlung nach meiner Geburt hat sie mir nicht den Weg dazu geebnet, Liebe bei einer Frau zu suchen. Das heißt nicht, dass Gott das nicht geschehen lassen könnte, aber er hat es so nicht in meinem jetzigen Lebensweg geführt. Was er mir aber gezeigt hat, ist, dass ich eine enge, vertrauensvolle Beziehung zu ihm entwickeln muss und dass ich mich entscheiden muss, für ihn zu leben, anstatt für das Fleisch oder für die Sexualität. Wenn wir heute die Welt betrachten und über sexuelle Orientierung sprechen, scheint es, dass die Sexualität König ist. Aber selbst in christlichen Kreisen scheinen wir nicht über eine Orientierung in Christus zu sprechen.
Nun, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wird jemand eigentlich als schwul definiert, nur weil er sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt?
Heutzutage haben unsere eigene Denomination, unsere eigenen Ebenen des Christentums uns dazu gebracht zu denken, dass wenn einer feminin ist, wenn er eigenartig geht, wenn er sich für Dinge interessiert, für die sich hauptsächlich Mädchen interessieren, vor allem kreative Dinge, dann ist er schwul und wir nennen ihn so. Wir können es nicht wissen, aber diese Person hat sich vielleicht sehr gut an einer ganz normalen sexuellen Beziehung zwischen ihm und seiner Frau angepasst. Und so ist es nicht immer so, wie es scheint. Der Teufel setzt uns alle möglichen Szenarios vor, damit wir über Menschen urteilen. Ich würde aber sagen, dass es wichtig ist, die Menschen so anzusehen, dass wir ihre Beziehung mit Christus im Blick haben und ob sie mit der Bibel übereinstimmt oder nicht. Und als Christ will ich danach streben, zu leben, wie Christus mich dazu aufgefordert hat, mein Leben zu disziplinieren. Die Disziplin fiel mir nicht sehr leicht und ich habe heute immer noch Schwierigkeiten damit. Aber Philipper 4,13 sagt doch, ich vermag alles durch Christus. Und Philipper 1,6 sagt mir, dass Christus das, was er in mir angefangen hat, auch vollenden wird.
Oh, ich liebe diesen Vers. Er ist wirklich großartig.
Ja.
Nun gibt es viele Menschen, die, wenn du ihnen sagst, dass Homosexualität nicht von Gott gegeben wurde, sondern eine Sünde ist, sagen würden, dass man Homosexualität nicht als Sünde bezeichnen kann. Weil zum Beispiel Mord ist Sünde, Lüge ist Sünde, Diebstahl ist Sünde. Aber Homosexualität fügt niemandem Schaden zu. Würdest du dem zustimmen?
Nein. Ich glaube, wenn du mit einem Notfallmediziner sprechen würdest oder mit einem Internisten oder mit einem Kolorektalchirurgen, dann würdest du schnell herausfinden, dass Gott unseren menschlichen Körper sicherlich nicht für gleichgeschlechtliche Intimität ausgelegt hat, weil es in solchen Beziehungen oft zu großen Schaden kommt. Das ist ein unangenehmes Thema, zu dem nicht einmal ein Atheist sagen würde, dass es in Bezug auf homosexuelle Beziehungen gut funktioniert. Also überall in Gottes Wort, wo gleichgeschlechtliche Beziehungen erwähnt werden, ist es mit einem negativen Beiklang. Es gibt keinen einzigen Text in Gottes Wort, der gleichgeschlechtliche Intimität befürwortet. Nicht einen Vers. In den 13 Jahren, in denen ich im Missionswerk tätig bin, habe ich immer wieder darum gebeten, dass irgendjemand zu mir kommt und mir einen Vers nennt, in dem Gott mir erlaubt, eine sexuelle Beziehung zu einer Person meines eigenen Geschlechts zu haben. Bis heute hat mir noch niemand einen solchen Text vorgelegt. Das ist doch ziemlich eindeutig. Dann gibt es noch Menschen, die dann Jonathan und David ins Spiel bringen. Es heißt ja, dass Jonathan David mehr liebte als seine Frau. Ich denke, wenn man eine heterosexuelle Ehe betrachtet und sieht, dass da zwei Frauen sind und die eine ruft ihre Freundin an und sagt, mein Mann versteht mich nicht. Er sagt, ich sei zu empfindlich und er versteht mich einfach nicht und so weiter. Und sie bekommt Mitleid von ihrer Freundin und dieses Mitleid soll sie bestärken und sie spüren lassen, dass sie einen Wert und ein Ziel hat. Und die beiden werden enge, gute Freundinnen. Und eine Frau mag sagen, ich liebe dich mehr als meinen Mann, weil du mich verstehst. Das heißt aber nicht, dass sie zusammen im Bett liegen. Ich denke also, dass es weit hergeholt ist, wenn die Quertheologie und die Quertheorie versucht, sich etwas vorzustellen, für das es keinen Beleg in Gottes Wort gibt.
Ja, natürlich. Also wenn ich diese Theorie unterstützen will, muss ich mich entweder ändern, wenn ich das Problem habe, homosexuell zu sein, oder ich muss das Wort Gottes ändern.
Ja.
Um in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes zu sein, muss ich entweder das Wort ändern oder mein Leben. Aber wir wollen ja nicht das Wort Gottes ändern. Wir glauben, dass das Wort Gottes deutlich ist und dass es gut ist, so wie es ist.
Und es ist ja eine Tatsache, dass ich mich nicht selbst ändern kann. Ich muss mich auf Christus und auf seine Kraft verlassen, um eine Änderung in mein Leben zu bringen. Und so finde ich es wichtig, heute über Identität zu sprechen. Identität hat ihren Ursprung in dem, wem du dein Herz gibst. So bekam ich 40 Jahre lang meine Identität von der LGBTQ-Szene, denn ich hatte dieser Kultur mein Herz gegeben. Als ich aber zu Christus kam, gab ich ihm mein Herz. Und er definiert mich als eine neue Schöpfung in Christus. Und so wähle ich heute meine Identität in ihm.
Mhm. Also würdest du auch sagen, dass Homosexualität überwunden werden kann?
Ja, zum einen wegen Philipper 4,13, der krönende Vers in meiner Rückkehr zu Christus, der sagte, alles ist möglich durch Jesus Christus. Ich fand heraus, dass alle Verse negativ über Homosexualität sprechen, dass Gott Homosexualität also nicht gut heißt, dass er die Kraft hat und mir geben will, damit ich ein Leben führe, das in Einklang mit ihm ist. Das bedeutet nicht, dass ich heterosexuellen Sex haben werde. Dafür gibt es keine Verheißung. Es gibt noch nicht einmal eine Verheißung für heterosexuelle Menschen, dass sie ihre heterosexuelle Sexualität ausleben werden. Wir müssen uns auf Gott verlassen, dass er uns in solche Beziehungen bringt, wenn das Gottes Wunsch für uns ist. Aber wenn eine solche Beziehung nicht besteht, gibt mir nicht die Erlaubnis nach Herzenslust, mit wem ich auch immer zu habe.
Was denkst du eigentlich über Umwandlungstherapie? Ich meine, vielleicht kannst du uns in ein paar Sätzen kurz erklären, was Umwandlungstherapie ist.
Nun, es ist interessant, dass du es ansprichst. Ich habe die letzten 10 bis 11 Monate darüber recherchiert. Als ich anfangs zu Christus kam und über Konversionstherapie hörte und dass es da darum ging, Menschen heterosexuell zu machen und dass dabei schreckliche, schädliche Dinge geschehen, dachte ich, das ist nichts für mich. Ich würde jeden LGBTQ-Menschen vor jeder Art von körperlichen Schaden schützen, denn das wäre in jeder Hinsicht ungerecht. Und so sagte ich 13 Jahre lang im Missionswerk, dass ich Konversionstherapien nicht unterstütze. Dann begann ich, ein wenig zu recherchieren, und ich fand heraus, dass ich einen LGBTQ-Mythos schützte, der nicht existiert. Wenn man also über Konversionstherapie recherchiert, wofür es keine wahre Definition gibt, sagt Webster's Dictionary, ist Konversionstherapie alles, was dich dazu bringen soll, anders zu leben, als was du empfindest. Und ich dachte, wow, das kann ja viel einschließen. Nicht nur für LGBTQ-Menschen, sondern für jeden. Wenn es um alles geht, was mich dazu bringen soll, anders zu leben, dann erscheint mir das ein bisschen unfair und ungerecht. Wenn ich also zu Weight Watchers gehe und 50 Kilo abnehmen möchte und das mein Ziel wäre, dann sollte ich das Recht dazu haben. Dann ist Weight Watchers für Menschen wie mich da. Aber wenn der Abnehmversuch nicht erfolgreich ist, beschuldige ich dann Weight Watchers und ziehe sie vor Gericht und erkläre sie zu Verbrechern? Konversionstherapie ist jetzt nämlich in 14 Ländern weltweit verboten. Es wird gesagt, dass zur Konversionstherapie Dinge wie Schocktherapie, Eisbäder, Nadelstechen und noch mehr seltsame Dinge gehören. Nun, es gab eine Zeit, in der Homosexualität in DSM, das heißt Diagnose- und Statistikhandbuch für Psychologen in den USA, aufgelistet war, und es gab säkuläre Therapeuten, die tatsächlich solche Arten von Therapien durchgeführt haben, damit Menschen ihr homosexuelles Leben hinter sich ließen. Aber 1973 wurde Homosexualität aus dem DSM entfernt, und um 1980 war es eine Straftat, wenn Therapeuten solche Behandlungen durchführten. Deshalb existieren sie heute nicht mehr. Die heutige LGBTQ-Szene bezieht sich also auf solche Dinge wie Schocktherapie, schließt aber auch andere Dinge ein, wie das Gebet für jemanden, der die LGBTQ-Szene verlassen möchte. Und das ist nun in 14 Ländern weltweit strafbar. Für mich schreit es nach einem Raub meiner Religionsfreiheit und meiner persönlichen Rechte. Zuletzt wurde es im Januar dieses Jahres in Kanada verboten. Du kannst in Kanada 5 Jahre ins Gefängnis kommen, in Australien sogar 10 Jahre, in Norwegen bis zu 8 Jahren, wenn du jemanden rätst, die LGBTQ-Plus-Szene zu verlassen.
Aber ich meine, das würde doch Folter und Gebet auf die gleiche Ebene bringen, oder?
Ja.
Das heißt, wenn man also für jemanden betet, der seine Homosexualität überwinden möchte, wäre das ein Verbrechen?
Richtig. Und ich garantiere dir, dass du dann ins Gefängnis kommst und nicht derjenige, der dein Gebet angefordert hat. Das passt alles zum LGBTQ-Narrativ des Tages. Ein Pastor fragte mich einmal, welche andere Organisation kennst du, die nur aufgrund von Gefühlen und ohne jegliche Fakten vor die Regierung treten und ein Gesetz fordern kann? Das ergibt keinen Sinn. Und das LGBTQ-Narrativ respektiert nicht die Vorstellungen oder Überzeugungen anderer. Ich kann nicht hergehen und jemandem sagen, dass er kein Buddhist oder kein Mönch oder ein Angehöriger welcher Denomination auch immer sein darf. Dazu habe ich weder das Recht, noch würde ich es das tun wollen. Ich möchte mich um diese Person kümmern und sie lieb haben. Und ich bin vielleicht nicht einverstanden mit ihren Überzeugungen, aber das ist allein ihre Sache. Die LGBTQ-Szene ist nicht so großzügig. Sie sagen, dass es nur ein Narrativ gibt. Für mich ist das ein marxistischer Schachzug auf dem Weg zu einer sozialistischen Regierung.
Ich denke, es ist interessant, dass die Umwandlungstherapie weltweit in 90% der Länder erlaubt ist, Aber in 10% der Länder, also du hast hier von 14 Ländern gesprochen, ist sie nicht erlaubt, sogar strafbar.
Ja, in 14 Ländern weltweit. Aber in den USA ist Konversionstherapie in 20 Bundesstaaten und über 100 Gemeinden für Menschen im Alter bis zu 17 Jahren verboten. Als Erwachsener hat man immer noch die Wahl. Vor 2 Monaten kam Joe Biden jedoch mit einer Rechtsverordnung heraus, die besagt, dass er die Konversionstherapie in ganz Amerika verbietet. Das hat allerdings keinen wirklichen Wert, weil die Bundesstaaten bezüglich der Konversionstherapie immer noch machen können, was sie wollen.
Deshalb sind also die Vereinigten Staaten so gespalten. Ich glaube, dass Kalifornien dieses Gesetz hat.
Ja.
Und Texas, so meine ich, hat dieses Gesetz nicht. Man muss also in den richtigen Bundesstaat ziehen.
Ja, momentan geht das noch so. Aber wenn zum Beispiel ein Mädchen, das mit 9 Jahren von ihrem Vater sexuell belästigt wurde, jetzt mit 11 Jahren sagt, ich will kein Mädchen mehr sein, ich will ein Junge sein, und jemand sagt, wirklich? Eine Therapie könnte dir helfen, den Schaden aufzuzeigen und dass du eine Frau bist, voller Weiblichkeit. Und dass es schrecklich war, was dir passiert ist. Und du wirst vielleicht einem Mann begegnen, der dich nicht wie dein Vater behandeln wird. Und du kannst ein erfülltes Leben mit Kindern und so weiter haben. Dann wäre das kriminell und somit wäre eine solche Therapie nicht möglich.
Also, soweit ich weiß, hast du nie so eine Umwandlungstherapie versucht, als du ein Teenager oder Anfang 20 warst. Aber ich weiß, dass deine Eltern für dich gebetet haben.
Ja.
Was an Jesus hat dich so beeindruckt, dass es in dir den Wunsch weckte, im Einklang mit ihm zu leben? Wie kam dieser Wandel in deinem Leben zustande? War es das Gebet? Waren es Gespräche? Was brachte dich dazu, Jesus nachfolgen zu wollen?
Nun, ich bin fest davon überzeugt, dass die Gebete meiner Eltern dem Heiligen Geist die Tür zu meinem Herzen öffneten. Ich würde sagen, es hat mit der Erlösung zu tun, die Christus mir anbietet. In keiner anderen Religion gibt es einen, der auf diese Erde kam und hier lebte, der Versuchungen, Misshandlungen, Verachtung und Spott erlitt und der willig war, ein Leben ohne Sünde zu führen und ans Kreuz ging, um sein Blut für mich zu vergießen, sodass ich jemanden haben kann, den ich anrufen und um Vergebung meiner Sünde bitten kann. Einen, in den ich mich verlieben kann und dessen Willen ich tun möchte, anstatt das zu tun, was mir von Natur aus in den Sinn kommt. Und dann mit dem ewigen Leben in seinem Reich belohnt werde, weil ich mit ihm und seinem Königreich übereinstimme. Das fand ich phänomenal. Und gemäß der biblischen Definition von Sünde hatte ich viel Sünde in meinem Leben. Und ich würde sagen, dass das für viele von uns zutrifft. Nur meine Sünde wurde von Christen eben als die schlimmste überhaupt angesehen. Heute sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir diese Verhaltensweisen nicht einmal mehr als Sünde erkennen. Viele von uns jedenfalls. Aber Gott wirkt an meinem Herzen. Und selbst wenn ich einmal versage, will ich aufstehen und zurückkommen und sagen, bitte Herr, höre noch nicht mit mir auf. Höre nicht auf mit dem Werk, das du für mich geplant hast. Und ich möchte anderen Christen da draußen Hoffnung geben, wenn sie in ihrem Leben versagt haben. Dafür ist nämlich Jesus ans Kreuz gegangen, damit sie ihn anrufen und sein Blut in Anspruch nehmen und ihn in ihr Herz einladen können, damit er ihnen Kraft und Sieg über die Versuchung und über ihr Verlangen gibt und damit sie auf eine Art und Weise leben, die ihn ehrt und verherrlicht, indem sie Gott gehorchen.
Also ich finde es erstaunlich, dass du nach diesen 40 Jahren in der LGBTQ-Szene dein Herz für Jesus geöffnet hast. Kam es durch Gebet oder durch eine Predigt? Kannst du dich daran erinnern? Was war der Wendepunkt in deinem Leben?
Ja, ich hatte alle meine Freunde an AIDS verloren. Keiner von ihnen erreichte das Alter von 50 Jahren. Und ich saß zu Hause in meinem Schlafzimmer vor meinem Computer und begann, neu über mein Schicksal nachzudenken. Es sah nicht gut aus, denn ich kannte die Bibel und wusste, wenn ich weiter nach meinen eigenen Gefühlen und Verlangen leben würde und das tun würde, was meiner Natur entspricht, was unserer aller Natur entspricht, was Sünde ist, wenn ich weiter auf diesem Wege gehen würde, würde ich nur auf dieser Erde leben haben. Und wenn es das ist, was sich manche Menschen wünschen, respektiere ich es. Heute stelle ich die Frage, kann Satan dich glücklich machen? Viele Menschen wollen Homosexualität nicht Satan zuschreiben, aber lasst uns es mal auf die folgende Weise betrachten. Alles, was Gottes Plan fälscht, sei es Homosexualität, Ehebruch, Diebstahl, Lüge, Mord oder was Satan sonst noch den Menschen bereithält, du hast die Wahl. Gott gab uns die Macht der Wahl. Er zwingt uns nicht. Er ist kein Diktator. Er sagt nicht, jeder muss in dieser Form passen. Und das war's. Nur, wenn du Christus nachfolgen willst, gibt es dir die Wahl, dein Leben dementsprechend zu gestalten. Und so dachte ich über mein Leben nach und wie ich ihn im größten Teil meines Lebens enttäuscht hatte. Und ja, es gab vieles, was dazu beigetragen hat. Die Haltung meiner leiblichen Mutter mir gegenüber, die Hänseleien, das Mobbing, die Schikanen in der Schule. Es gab viele Faktoren, die mich dazu führten, offen in der LGBTQ-Szene zu leben. Ich fand aber auch heraus, dass in der LGBTQ-Szene nicht die offene, reine Glückseligkeit herrscht. Sie bietet mir nichts für die Ewigkeit, wie Jesus es tut. Und als ich anfing, darüber nachzudenken, begann ich auch, Gott zu fragen, was er von mir wollte. Er zeigte mir dann, dass ich eine enge Beziehung mit ihm entwickeln sollte. Wenn ich eine enge Gemeinschaft mit ihm anstatt mit der Welt haben würde, könnte ich vollkommen glücklich werden. Ich glaube, das ist ein Umwandlungsprozess. Wir haben glückliche Momente und wir haben schwierige Zeiten. Und in meinem Leben gibt es auch noch Zeiten großer Traurigkeit. Vor einem Jahr habe ich meinen Vater an Covid verloren. Er war auf dieser Erde der Fels in meinem Leben. In all jenen 40 Jahren hat er für mich gebetet. Aber er hat auch für mich gebetet, als ich im Rahmen meines Missionswerkes in der Welt umherreiste, um über ein unbeliebtes Thema zu sprechen. So gibt es jetzt Zeiten, in denen ich meinen Vater sehr vermisse. Ich denke nicht, dass wir auf dieser Erde viel Zeit übrig haben, aber wir haben eine kurze Zeit, um eine Wahl zu treffen. Und ich glaube, dass Gott mir diesen Ruf aufs Herz gelegt hat. Ich glaube wohl, dass Satan Menschen glücklich machen kann. Wenn sie sich dafür entscheiden, im Einklang mit Satan zu leben, können sie es tun. Ihm ist es egal, ob er dich glücklich macht oder nicht. Und so kann er aus dem Glück etwas ganz Furchtbares und Schreckliches machen, ohne dass du es weißt oder erwartest. Aber was auch immer er dir anbietet, es ist immer nur von begrenzter Dauer und nur für diese Welt und ganz sicher nicht für die kommende.
Es ist schon ergreifend. Aber weißt du, ich bin überzeugt davon, dass du eines Tages mit deinem Vater wieder vereint sein wirst. Es wird wirklich wunderbar sein, wenn Jesus wiederkommt und all die Menschen auferstehen und sie einander sehen werden. Ich meine, natürlich, wir haben auf dieser Erde immer noch einen Weg zu gehen und eine Aufgabe zu erfüllen. Aber weißt du, manchmal bringt mich das, was hier auf Erden geschieht, zum Nachdenken. Satan plant sein Spiel. Er stört und beeinflusst das Denken der Menschen, um sie zu locken und, wie sagt man,
zu überzeugen.
Was meinst du? Wie geht die Welt heute mit Homosexualität um? Welchem Kurs folgt die Welt heute?
Ich würde sagen, sie bewegt sich auf die volle und offene Akzeptanz zu. In den Vereinigten Staaten hatten wir in meiner Jugendzeit eine Sendung namens All in the Family, also die ganze Familie, mit der Figur Archie Bunker. Archie Bunker war ein Prolet und er war eine Art Hinterwäldler. Er konnte jeden, der irgendwie schwul war, nicht leiden. Aber dann führten sie in einigen Sendungen einen schwulen Charakter ein und es wurde sehr lustig. Und dann haben sie in anderen Sitcoms und Sendungen im Fernsehen mehr Comedy über LGBTQ-Menschen gebracht. Und die Menschen lachten und lachten und lachten. Dann nutzte Hollywood die Gelegenheit und entwickelte eine dramatische Liebesgeschichte, in der ein Mann seine Frau wegen eines Mannes verlässt. Und anstatt Mitleid für die Frau zu erwecken, verherrlicht der Film die beiden Männer, die endlich zu sich selbst und zueinander gefunden haben. So finde ich auch, dass in vielen Fernsehsendungen Menschen vorkommen, die ihre Glaubensgemeinschaft verlassen, weil sie sich in eine Person des gleichen Geschlechts verliebt haben. Und sie haben eine ganze Serie daraus gemacht. Zuletzt habe ich eine Folge gesehen, wo es um die Mormonen ging. Da waren zwei Ehepaare, dann fanden die Frauen zueinander, heirateten letztendlich und versuchten, ihre Ex-Männer in eine liebevolle Beziehung zu den Kindern mit hineinzunehmen. Aber in Wirklichkeit schafft das alles nur völliges Chaos, was ja das ist, wofür Satan vor allem steht. Aber ich sehe, dass heute das Narrativ der LGBTQ-Szene sagt, du musst mich lieben. Und wenn du mit mir nicht übereinstimmst, dann liebst du nicht mich. Und viele übernehmen das und verlieren ihre Individualität. Oder sie verlassen sogar ihren christlichen Glauben und sagen, okay, wir müssen nur jeden lieben. Und sie halten sich nicht mehr an die Heilige Schrift. Sie haben sich gegen Gott gewandt.
Mhm. Ja, genau. Alles soll toleriert werden und alles ist okay. Du kannst sein, was du willst, ob du ein Sünder bist oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist okay. Mhm. Das bist einfach du und Jesus liebt dich. Das ist das Problem, das wir in den Kirchen, aber auch in der Welt sehen. Es ist ein Narrativ, dem wir folgen müssen. Wenn wir ihm nicht folgen, wird es nicht vom System toleriert werden. Sie beanspruchen Toleranz, aber sie würden dich nicht tolerieren, wenn du eine andere Meinung hast.
Ja.
Ich finde, es sieht so aus, als wenn diese Bewegung sehr aggressiv ist.
Ja.
Aber ich möchte den Blick einmal weg von der Welt lenken und auf die Kirche richten. Denn hier ist es ziemlich schwierig. Ich meine, wie sollen wir mit Homosexualität in dieser Zeit in den Gemeinden umgehen? Und wie sollen wir mit denen umgehen, die sich als LGBTQ+ identifizieren?
Ich denke, es ist ein offener Dienst für die Gemeinde. Aus der Geschichte unserer Denomination haben wir eine Aussage von der Ebene der Generalkonferenz, die sagt, dass Homosexualität als sündiges Verhalten gesehen wird. Wir haben aber kein einziges Schriftstück, das die LGBTQ-Menschen einlädt, zu kommen und ein Leben im Einklang mit Gott zu führen. Gott sei gelobt, dass es heute zwei Missionswerke gibt, Coming Out und mein Missionswerk, die versuchen, solche Menschen wissen zu lassen, was die wahre Definition der Liebe ist, warum jemand die LGBTQ-Szene verlassen würde, um ein Leben mit Christus zu führen und was Jesus diese Menschen zu bieten hat. Leider hat zur selben Zeit die Leitung der nordamerikanischen Division ein Buch herausgebracht mit dem Titel Guiding Families About LGBTQ+, Loved Ones, also Deutsch Leitfaden für Familien von LGBTQ+-Menschen. Es wurde an 8000 Pädagogen und zehntausende adventistische Pastoren weltweit verteilt. Darin heißt es, dass wenn ich über solche Menschen spreche, ich das Geschlecht und das Pronomen verwenden soll, das sie sich wünschen, und ich soll nicht enttäuscht sein, wenn mein Sohn sich als LGBTQ-Mensch bekennt. So sind sie nun einmal und sie haben das Recht, ihre Sexualität zu entdecken. Und sie suchen sich ihre Sexualität ja auch nicht aus. In diesem Buch steht so viel über den Schutz der sexuellen Orientierung und der sexuellen Identität, aber es gibt keinen Bezug auf eine Identität in Jesus Christus. Es ist keine Rede von Erlösung oder Versöhnung oder Wiederherstellung in Jesus. Das macht Gottes Wort nichtig. Und ich denke, wir sollen darüber sprechen, was Gottes Wort uns verspricht, anstatt was die heutige Kultur uns sagt.
Mhm. Du hast dich gegen dieses Buch ausgesprochen, richtig?
Ja, ich wurde gebeten, eine Analyse über dieses Buch zu schreiben. Und so habe ich ein Buch geschrieben mit dem Titel Line by Line, A Biblical Analysis of Guiding Families About LGBTQ+ Loved One. Der Titel ist sehr lang. Man kann es über meine Webseite knowhislove.org erwerben. Ich denke, Da ist ein Bild dieses Buches zu sehen und auch eins von dem Buch Guiding Families. Beide Bücher sollten zusammen gelesen werden. Ich bin jede Seite und jeden Abschnitt des Buches durchgegangen. Dann habe ich in der Bibel nachgeschaut, um zu sehen, ob die Bibel das unterstützt, was in dem Buch steht. Und um eine klare Definition von dem zu bekommen, was Gott von uns möchte.
Bist du deswegen angefeindet worden?
Ja, ziemlich viel. Sogar von meiner eigenen Glaubensgemeinschaft. Vielen ist es lieber, dass ich nicht darüber spreche. Viele wollen das Narrativ so gestalten, dass es eins zu eins dem LGBTQ-Narrativ entspricht. Aber ich kann nichts in der Schrift finden, das das unterstützt. Und ich denke, dass das sehr gefährlich ist. Das Buch Der große Kampf sagt uns, dass es eine Zeit in der Geschichte geben wird, in der die Menschen sich dazu entscheiden werden, Lügen als Wahrheit und Wahrheit als Lügen zu glauben. Und ich denke, wir sind in dieser Zeit angekommen.
Wir haben ja gerade über die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten gesprochen. Aber ich weiß, dass es sich auch in alle anderen Denominationen einschleicht.
Es hat in den mehreren Denominationen zu Spaltungen geführt. Presbyterianer, Lutheraner, Methodisten, alle wegen diesem Thema.
Sogar schon die Katholiken.
Ja.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, die du bestimmt schon tausendmal gehört hast. Aber sollen wir als Christen an einer homosexuellen Hochzeit teilnehmen?
Weißt du, es gab eine Zeit, in der ich Ja gesagt habe, denn es macht die einzige Möglichkeit sein, dieser Person zu zeigen, dass du sie liebst, obwohl sie sich als LGBTQ identifiziert. Wenn wir jedoch in die Schrift schauen, und das muss ich ständig tun, weil das meine Anleitung für das Leben auf dieser Erde ist, wenn die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau die biblische Definition von Ehe ist und das von Gott ist und er es so verordnet und geheiligt hat, von wem kommt dann die Fälschung von Gottes Plan? Von wem kommt es? Von wem kommt es? Von wem kommt die Fälschung?
Die Fälschung kommt natürlich immer vom Satan.
Natürlich, von Satan. An wie vielen Feiern von Satan nehmen wir normalerweise teil? Dann gibt es jetzt viele Zuschauer, die aufgeregt und böse auf mich sein werden, weil sie sagen, mein Sohn ist schwul und hat mir gesagt, dass ich zu seiner Hochzeit kommen soll. Oder meine Tochter, wer auch immer. Aber das ist genau der Plan der LGBTQ-Szene. Sie wollen uns zu einem Punkt führen, wo LGBTQ-Hochzeiten in der Gemeinde eingeführt werden sollen. Und wenn ich nachgebe und entgegen meiner biblischen Überzeugung an solch einer Zeremonie teilnehme, ist das ein Sieg für sie. Aber gibt es noch andere Möglichkeiten, Liebe zu zeigen, ohne dass man an ihrer Hochzeit teilnimmt? Ich denke, ja. Du kannst das schwule Paar an einem anderen Tag bei dir zum Essen einladen. Das ist dann keine Feier und unterstützt auch nichts, was Gott nicht unterstützen kann. Du kannst ihnen zu einem anderen Anlass eine Karte oder ein Geschenk geben. Dann feierst du nichts, was Gott nicht feiern kann. Da wird so langsam eines richtig klar. Wir denken ja als Adventisten immer, dass es um den Sabbat geht bei der letzten Entscheidung für oder gegen Christus. In der Adventist Church, we always think that it has to do with the Sabbath. Aber Satan weiß sehr gut, dass wir nur den Sabbat im Blick haben und will deshalb sicherlich die Gläubigen verführen, bevor wir überhaupt an diesen Punkt kommen. Was würde sich dafür besser eignen als ein geliebter Angehöriger, der darauf besteht, dass du an etwas teilnimmst, das Gott nicht gutheißen kann? So kann Satan zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Das ist ein guter Rat. Es ist gut zu hören, wie du damit umgehst und was du den Menschen rätst.
Ich möchte nur klar machen, es ist bekannt, dass die LGBTQ-Szene nicht im christlichen Glauben oder im Glauben von bestimmten Denominationen verwurzelt ist, sondern es handelt sich einfach um eine Gruppe von Menschen, die in einer Minderheit waren, zusammengekommen sind und sich für ihre eigenen Glaubensüberzeugungen entschieden haben. Und wenn diese Überzeugungen dann dein Vertrauen und deinen Glauben an Jesus Christus herausfordern, ist es gut, zu Christus zu gehen und ihn zu fragen, was man tun soll. Wie können wir Liebe zeigen? Du kannst nicht immer dafür verantwortlich sein, wenn jemand die Liebe empfängt, die du ihm zeigen möchtest. Aber das liegt dann an der Person, nicht an dir. Du musst Jesus Christus Rechenschaft ablegen. Denn am Tag des Gerichts muss ich innehalten und mich fragen, habe ich Christus repräsentiert? Oder bin ich auf die Lügen hereingefallen, die der Feind mir verkaufen wollte und habe diesen Weg gewählt? Aber ich wünsche mir sehr, dass die LGBT-Menschen wissen, dass sie geliebt sind, dass sie jemand um sie kümmert, dass sie einen Wert, ein Ziel und einen Sinn im Leben haben. Es gibt heute viele Menschen außerhalb des Christentums, die nicht unbedingt mit Gott wandeln. Aber es ist ja ein Teil des Bibelstudienprozesses. Es geht nicht nur darum, jemanden darüber zu unterrichten, was die Bibel über den Sabbat, den Zustand der Toten, der Prophetie und oder all diese anderen Dinge lehrt. Das sind alles großartige Themen für ein Bibelstudium. Aber wir sollten auch ein Bibelstudium in Bezug auf LGBTQ-Szene haben.
Das wäre besonders heute sehr hilfreich. Was wir schon sehen ist, dass diese Bewegung alles infiltriert, selbst unsere Bildungssysteme. Wir sehen es bereits in den Schulen und in Deutschland sogar in den Kindergärten, im Fernsehprogramm, wie du schon gesagt hast, in den Zeitungen. Es ist überall. Es scheint, dass eine kleine Gruppe dahinter steht und sie wird immer größer und größer, weil sie sehr aggressiv ist. Ich habe so in den letzten Monaten und Jahren die Nachrichten hier in Deutschland gesehen. In Norddeutschland gab es einen Pastor, der nur aus dem Römerbrief zitiert hat. Er machte deutlich, dass Homosexualität und die LGBT-Szene weder dem Willen Gottes entsprechen, noch ein Werk Gottes sind. Also zugeben, er war ein wenig aggressiv in seiner Rede und sagte, es ist kriminell, das zu unterstützen. Er wurde heftig angegriffen von diesen Menschen. Also seine Kirche wurde besprüht, sein Auto wurde zerkratzt. Und ich glaube, dass das, was sie mit ihm gemacht haben, dass sie das allen antun werden, die gegen sie aufstehen und gegen ihr Narrativ sind und erklären, dass das, was sie tun, nicht okay ist und nicht der Bibel entspricht. Dass es also etwas ist, dem ich nicht folgen möchte. Und ich glaube, dass ihnen diese Menschen damit Feindschaft und Aggression begegnen werden. Ich bin überzeugt davon, dass du es in deinem Leben auch schon erlebt hast. Es ist ein aggressiver Angriff.
Was ich am LGBTQ-Narrativ und besonders an den LGBTQ-Christen erstaunlich finde, ist, dass wenn sie zur Liebe aufrufen, wie können sie dann mit Hass antworten? Die LGBTQ-Szene fühlt, dass sie schon so lange gehasst wird und doch ist ihr Narrativ, das eigentlich Liebe fördern soll, völlig respektlos gegenüber allen, die andere Überzeugungen haben. Selbst wenn sie gut behandelt werden, es gibt ja viele Geschichten von Geschäftsleuten, die keine Blumen richten oder keinen Kuchen für die Hochzeit backen wollten, dann kannst du sicher zu jemand anders gehen und dir von ihm die Blumen oder den Kuchen machen lassen. Es sollte das gute Recht eines jeden sein, sagen zu können, nein, das möchte ich nicht. Das ist gegen meinen Glauben. Aber in der LGBTQ-Szene, also wenn du Jesus im Herzen hast und versuchst, von meiner christlichen Perspektive zu deiner christlichen Perspektive zu gewinnen, dann sehe ich eine Darstellung von Hass. Und ich sehe nichts Einladendes oder dass du dich um mich als Mensch kümmerst und mir sagst, dass ich einen Wert und ein Ziel durch das habe, was du sagst, Jesus für dich ist. Ich finde das sehr verwirrend, dass die Reaktion auf Menschen, die nicht mit ihnen übereinstimmen, eine Haltung des Hasses ist. Das ergibt keinen Sinn.
Wenn wir Christen also den Menschen zeigen wollen, was Wahrheit ist und wer Jesus Christus ist, dann müssen wir die Wahrheit sagen und die Wahrheit ausleben und Liebe zum anderen zeigen.
Ja, das geht Hand in Hand. Man kann nicht beides voneinander trennen.
Ich denke, das ist der Rat, den wir den Menschen heute geben sollten. Die Kirche ist ziemlich gespalten. Auf der einen Seite sind Menschen, die sagen, wir haben nichts mit LGBT zu tun, und es ist Homosexuellen verboten, in die Gemeinde zu kommen. Auf der anderen Seite haben wir liberale und tolerante Menschen, die sagen, alles, was in der Welt ist, ist okay. Jesus liebt jeden. Natürlich liebt Jesus den Sünder. Aber er liebt nicht die Sünde. Nun, was würdest du so einer gespaltenen Gemeinde raten? Einerseits sagen sie, Homosexuelle dürfen nicht in die Gemeinde. Andererseits sagen sie, jeder darf hinein, jeder darf leben, wie er will, Jesus liebt alle. Welchen Rat würdest du so einer Gemeinde geben?
Ja, also Christen sollten dem Wort Gottes befürworten und sollten nach dem Wort Gottes leben. Und sie sollten Liebe und Mitgefühl zeigen, aber ohne Kompromisse. Und wir müssen lernen, der LGBT-Szene zu dienen. Wenn die LGBT-Szene gleichzeitig aber nicht an einem bestimmten Glauben oder einer Glaubensgemeinschaft interessiert ist, dann geht deinen Weg weiter. Geh den Weg deiner Überzeugung und überlasse denjenigen, die anders glauben, ihren Weg. In dieser Welt glauben Menschen alles Mögliche, aber wir koexistieren schon seit der Schöpfung. So sollten LGBT-Menschen in der Gemeinde willkommen sein, jedenfalls diejenigen, die auf der Suche sind und eine Beziehung mit Jesus Christus entwickeln möchten. Sie sollten Bibelstunden bekommen, damit sie lernen, was die Schrift lehrt. Wenn aber jemand hereinkommt und eine Regenbogenflagge schwenkt, dann hat er eine ganz andere Agenda als die Glaubensüberzeugungen der Denomination und dann ist die Gemeinde sicher kein Platz, an dem er sich wohlfühlen wird und es hat keinen Sinn für ihn, in dieser Umgebung zu bleiben.
Ja, natürlich. Weißt du, ich sage den Gemeinden immer, wir sind alle Sünder. Es gibt niemanden in der Gemeinde, der frei von Sünde ist. Jeder hat ein Leben gelebt und jeder hat auch Schlechtes in seinem Leben getan. Und wir haben in Jesus Vergebung gefunden. Und wir alle haben eine Entscheidung getroffen, dass wir unser Leben ändern wollen. Dass wir der Wahrheit folgen wollen und dass wir Sünde überwinden wollen. Und jeder, der die Sünde überwinden will, ist herzlich willkommen in der Gemeinde. Und wir müssen füreinander beten und einander helfen. Wenn aber jemand in die Gemeinde kommt und Sünde nicht überwinden will, wenn er in Sünde leben will und die Sünde liebt, dann sollte er nicht getauft werden.
Richtig. Wir haben also in unserer Denomination heute zwei Gräben. Nein, ich würde es hier lieber Glaubenssysteme nennen. Wir haben diejenigen, die an die Gerechtigkeit durch Glauben glauben, und diejenigen, die nicht daran glauben. Und wer nicht an die Gerechtigkeit durch Glauben glaubt, der glaubt, dass Jesus ihn in der Sünde und nicht von der Sünde rettet. Ich verstehe dieses Glaubenssystem nicht, denn was für ein Ort wird der Himmel dann sein, wenn Jesus die Tore des Himmels für alle Sünde öffnet, die immer noch sündigen? Wir werden dasselbe Szenario noch einmal haben. Nur werden wir anstelle von Luzifer alle diese Sünder haben, die sagen, naja, eigentlich gefällt mir es hier oben gar nicht. Mir ist meine Sünde lieber. Dann würde Gott sagen, darum habe ich dir gesagt, dass du dich entweder für mich oder für deine Sünde entscheiden musst. Denn du wirst im Himmel nie glücklich sein, wenn du deine Sünde nicht tun kannst.
Das stimmt. Vielen Dank, Wayne. Es war ein Segen, dich hier zu haben.
Danke, Ronny. Es war ein Vorrecht, hier zu sein.
Und ich denke, dass es ein sehr ernstes und wichtiges Thema war.
Oh ja.
Denn es begegnet uns heute überall in der Welt.
Ich möchte nur allen, die über Jesus nachdenken, noch Folgendes mitgeben. Es gibt Hoffnung für jeden in Jesus Christus. Sein Wort ist wahr und ich glaube, dass sein Wort für alle Zeiten gilt. Ich denke, Hebräer 13 sagt uns, er ist derselbe gestern, heute und morgen. Wir können Jesus vertrauen.
Amen. Amen. Vielen Dank. Und einen herzlichen Dank auch an euch alle. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch zu unserer nächsten Folge von Iceberg voraus. Bis dahin, Gottes Segen euch.
See you soon. Bye-bye.